Rechtfertigung und Heiligung von G. D. Krummacher. Kapitel 8: Die evangelische Heiligung. Zweite Predigt. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, zu einem Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesus, unserem Herrn. So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Römer 6, Verse 1 bis 14.
Paulus, du rasest! Die große Kunst macht dich rasend!
So rief der römische Generalgouverneur von Judäa aus, als er die Rechtfertigungsrede des gefangenen Apostels vor dem König Agrippa eine gute Weile angehört hatte. In dieser Verteidigungsrede legte der Apostel dem König sein bisheriges Leben offen. Wie er ehemals ein strenger Pharisäer und bitterer Verfolger der Christen gewesen wäre, darauf aber selbst auf eine höchst wunderbare Weise zum Glauben an Christus bekehrt worden sei und sodann das Evangelium überall gepredigt habe, jedoch nichts vortrage außer dem, was die Propheten gesagt haben, dass Christus sollte leiden und der Erste sein aus der Auferstehung von den Toten und verkündigen ein Licht dem Volk und den Heiden. Bis dahin hörte Festus geduldig zu. Jetzt aber war das Maß voll und lief über, und er unterbrach Paulus mit den soeben angeführten Worten. Alles, was Paulus gesagt hatte, kam ihm als Unsinn vor, und er meinte, er sei durch alles Grübeln und Studieren im Kopf verrückt geworden. Der Apostel erwiderte ihm aber: Mein teurer Festus, ich rase nicht, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Wir sehen hier eins von den vielen Beispielen, dass der natürliche Mensch nichts vernimmt vom Geist Gottes und dass es ihm eine Torheit ist. Dieses Beispiel gibt ein Heide. Aber wie viele Christen treten in seine Fußstapfen, ja, gehen noch weiter wie er. Der König Agrippa unterschreibt zwar das Urteil des Generalgouverneurs nicht, ist aber doch nicht besser, und obschon er sich beinahe überredet sieht, ein Christ zu werden, bleibt's doch bei diesem unseligen beinahe, und auch das nur für kurze Zeit. Bei besserer Gesinnung kamen doch dem Nikodemus die Worte Jesu von der Wiedergeburt sehr sonderbar und selbst ein wenig ungereimt vor. Und die Jünger selbst sagten auch wohl einmal: Was ist das, was er sagt? Weil diese Blindheit bei uns allen ist, so haben wir ein großes, wenngleich meist unerkanntes Bedürfnis für Belehrung, dem Christus dadurch begegnet, dass er uns seinen Geist verheißt, der uns in alle Wahrheit leiten soll. Die Erleuchtung ist aber eine so große Sache, dass sie einer Auferstehung von den Toten verglichen wird, wenn es heißt: Wache auf, der du schläfst,
und stehe auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ohne diese Erleuchtung verstehen wir nichts. Sie werde auch uns reichlich zuteil, wenn wir jetzt die Gemeinschaft mit Christus in seinem Begräbnis und seiner Auferstehung als die Quelle der Rechtfertigung und Heiligung betrachten. Die Heiligung, eine Frucht des Begräbnisses und der Auferstehung Christi. Dies ist unsere heutige Betrachtung. Erstens. Wir werden geheiligt. Wir werden von Sünden gereinigt und in das Ebenbild Gottes erneuert, Kraft des Begräbnisses Christi. Dies ist das erste Stück, womit sich unsere Andacht beschäftigt. So sind wir ja mit ihm begraben. So lauten die wenigen, aber wichtigen Worte unseres Textes über die heiligende Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus in seinem Begräbnis, an deren Erläuterung wir uns jetzt wagen. Dass Christus, nachdem er am Kreuz gestorben, auch am nämlichen Abend begraben worden sei, wem ist das nicht bekannt? Wer wüsste nicht auch, dass er darum begraben worden sei, um zu bezeugen, dass er wahrhaftig gestorben sei, dass der Fluch hinweggenommen sei? Denn wenn ein Gehängter begraben worden war, so war das Land vom Fluche frei. Dass die Gräber der Christen zu Ruhekammern eingeweiht und geheiligt seien, worin sie bis zum jüngsten Tag schlafen oder auch schon früher aufgeweckt werden. Aber dies alles ist doch das Ganze oder Eigentliche nicht, worauf es hier ankommt. Höchst merkwürdig ist es hier, dass der Apostel abermals lehrt, dass wir mit ihm begraben sind. Das ist ja wieder eine ganz besondere Art zu reden. Wie kann man mit jemand begraben worden sein zu einer Zeit, wo man vielleicht noch nicht einmal geboren, wenigstens natürlicherweise noch nicht gestorben war? Entweder sagt der Apostel also hier nichts als Unsinn, oder wir müssen diesen Ausdruck in einem mystischen und übernatürlichen Sinne verstehen, welches letztere der Fall ist. Christus wurde begraben. Zwar gehörte dies noch zu seiner Erniedrigung, weil sein Leib in des Todes Gewalt war. Es gehörte aber nicht mehr zur Strafe. Begraben werden ist nie eine Strafe, wohl aber die Vorenthaltung des Begräbnisses oder die Art desselben, die aber bei Jesus ganz ehrenvoll war, denn Gott gab ihm der Weissagung nach bei einem Reichen sein Grab, der seine Beisetzung auf eine so ehrenvolle Weise besorgte, als es die Eile und Kürze der Zeit nur immer erlaubte. Durch sein Begräbnis legte Jesus die unerhört schwere Bürde ab, die ihn bis in den Staub herabgedrückt hatte. Das Schelten und Schmähen hörte jetzt auf. Mochte ein Kriegsknecht noch seiner Leiche einen Speerstich versetzen, das Blut und Wasser herausrann, er fühlte doch nichts mehr davon. Alle Schmerzen hörten mit seinem letzten Atemzug auf. Auch endigten mit demselben alle Leiden seiner Seele. Da war kein Trauern und Zagen mehr, sondern jetzt ward er gesättigt mit Freuden vor dem ihm leuchtenden Angesicht des Herrn. Die Strafe der Sünden, die auf ihm lag, war bis zum letzten Schärflein rein abgetragen. Der vollkommenste Gehorsam war geleistet. Alles war vollbracht. Niemand hatte mehr etwas zu fordern. Er ruhte nun von seiner Arbeit. Bisher durfte die Sünde und der Satan ihn auf alle Weise und in allen Stücken versuchen, und diese taten es eifrig. Er wurde auch, wie unbegreiflich es uns vorkommen mag, er wurde auch wirklich versucht, zum Ungehorsam, zur Ungeduld, zur Voreiligkeit, zum Unglauben, zum Abfall von Gott und zu anderen Sünden. Doch war er ohne Sünde. Dies musste für die heilige Seele Jesu ein unaussprechliches Leiden sein, da dergleichen schon unser Herz, wenn es geheiligt ist, was doch nur zum Teil geschieht, so unangenehm berührt. wie viel mehr seine vollkommene Seele.
Und gewiss würde der Satan das Recht, was ihm eingeräumt war, Jesus zu versuchen, nicht träge und nachlässig nutzen, auch nicht mäßigen. Was mochte er seiner Seele wohl in jenem Augenblick vorspiegeln, als er ihr alle Reiche der Welt und alle ihre Herrlichkeit zeigte? Und er ließ es nicht bei dem einen Male, sondern wich nur für eine Zeit lang. Dies alles endete mit seinem Begräbnis. Wie schlief er da so sanft? Da hörte er nicht mehr die Stimme des Drängers. Der Strick zerriss und er war frei. Jetzt rücken wir der Lehre von Paulus näher, wo er sagt: So sind wir ja mit ihm begraben. Jesus ist nicht allein begraben, sondern wir mit ihm. Inwiefern? Und was will uns das sagen? Was für Nutzen oder Schaden bringt, in was für ein Verhältnis setzt uns das? Inwiefern sind wir mit Christus begraben? Nicht körperlich, wie der Augenschein lehrt, da wir ja alle, solange Gott will, über die Erde pilgern, sondern nach unserem alten Menschen, nach unserer strafschuldigen und ganz verderbten Natur und namentlich zurechnungsweise, indem wir vermittelst des Glaubens, den Gott wirkt, also gerechnet, angesehen und in den Genuss der Früchte eingeführt werden, welche das Begräbnis Christi trägt. Was für Schaden oder Nutzen bringt uns das? Schaden? Welche seltsame Frage! Doch wenn wir das für Schaden rechnen, dass wir durch einen wahrhaftigen Anteil an dem Begräbnis Jesu uns mit dem Teufel, mit der Sünde, mit der Welt und ihrer Lust, ja, uns selbst entzweien und überwerfen, zumal Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist, und wer Gottes Freund sein will, der muss der Welt Feind sein, so muss ich gestehen, dass uns dieser Schade aus der Teilnahme an Christi Begräbnis erwächst und bewirkt, dass wir gegen die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi alles für Schaden und Dreck halten. Aber wie groß ist die Vergeltung? Wie groß der Gewinn? Aber was für Nutzen bringt es uns denn, wenn in Wahrheit von uns gesagt werden kann, indem ihr mit ihm begraben seid? Außerdem, was wir schon anfangs darüber bemerkten. Einen ungemein großen Nutzen zweifacher Art, wovon sich der erste auf die Abwendung unserer Schuld und Strafe, der andere auf die Zerstörung und Vernichtung der Sünde in ihrer Herrschaft in uns oder auf unsere Rechtfertigung und Heiligung bezieht. So sind wir ja mit ihm begraben, heißt erstens mit anderen Worten, sind wir mit Christus vereinigt durch den Glauben, den Gott wirkt, so sind wir in Christus und um seinetwillen aller Schuld und aller damit verwirkten Strafe gänzlich enthoben mit ihm. Um besser zu verstehen, wie dieses zugeht, müssen wir wohl bemerken, dass Christus und seine Gemeinde nur eins sind, wie auf der anderen Seite Adam und seine Nachkommenschaft nur als eins betrachtet wird, aus wie unzählig vielen Individuen sie auch besteht. Schon in Adam haben wir alle gesündigt, sind wir alle verurteilt, alle gestorben. Christus war keine Person für sich, kein Privatmann, sondern ein Stellvertreter, ein Familienhaupt. Im Weltlichen finden wir etwas Ähnliches. Wird ein Familienhaupt in den Adelsstand erhoben oder desselben beraubt, so sind alle seine Abkömmlinge darin mitbegriffen, obschon sie nicht mit Namen genannt werden. Sie werden in ihrem Ahnherrn gehoben oder gestürzt. Etwas Ähnliches findet zwischen Christus und seiner Gemeinde statt. Und dies Erkennen gibt lauter Friede und Seligkeit. Hörte nun, wie schon gesagt, bei Jesus, da er begraben wurde, alle Strafe auf und begann seine Erhöhung, so hörte sie auch als eine in der Natur der Sache begründete Frucht bei allen denen auf, die in ihm gerechnet und einbegriffen waren. Der Apostel sagt, Levi, der doch erst lange nachher, nachdem Abraham schon längst gestorben war, geboren wurde, habe in Abraham, dem Melchisedek, den Zehnten entrichtet. Auf ähnliche Weise sind alle Gläubigen in Christus begraben, aller Schuld und Strafe enthoben, so ihr es annehmen könnt. Kann man an einen Begrabenen noch Schuldforderungen richten oder ihn vor Gericht laden? Ich glaube nicht. Man tue es jedoch, der Begrabene selbst wird sich aber gar nicht darum bekümmern. Mögen jene Forderungen noch so rechtlich begründet sein. Seht, so wichtig und trostreich ist Christi Begräbnis für einen geängstigten Geist, für ein schuldbeladenes Gewissen. Eine solche Schutz- und Trutzwaffe, einen solchen Schild und ein solches Schwert gibt Christi Grab, so wir uns anders dieser Waffe im Glauben zu bedienen wissen. Bei Begrabenen kommt man mit Forderungen, Anklagen, Urteilen und Strafen viel zu spät. Sie rühren sich nicht und geben kein Haar drum. Haltet euch dafür, sagt der Heilige Geist, dass ihr mit Christus in Betreff eurer Schuld und Strafwürdigkeit begraben seid. Aber ist das nicht höchst bedenklich? Ist das nicht dem Fleiß in guten Werken, der Gottseligkeit und Tugend hinderlich? Ja, möchte das nicht ein leichtfertiges, ausgelassenes, freches und ungebundenes Leben begünstigen und erzeugen? Wo wirklich dergleichen Sodomsäpfel wachsen, da verraten sie die Nähe des Toten Meeres. Solche Belialsfrüchte sind schreiende Beweise, dass diejenigen, bei denen sie sich zeigen, nicht samt Christus begraben, sondern dass sie tot in Sünden sind, dass sie in dem Grab liegen, wo der Teufel haust, dass ihr Herz nicht aufrichtig vor Gott ist und sie weder Anteil noch Anrecht an diesem Lebenswort haben. Möchten sie viel wissen, so weiß der Teufel noch weit mehr, und sie sind dessen so wenig gebessert wie dieser unreine Geist. Möchten sie auch noch so hohe Worte reden, so ist doch nichts dahinter. Es sind Wolken ohne Regen und Reden ohne Kraft. Erwartet aber nicht, dass wir, indem wir uns diesem allerdings möglichen Unfug nachdrücklich widersetzen, nun einen zwar entgegengesetzten, aber nicht weniger verkehrten und schädlichen Weg einschlagen, auf welchem man das im Geist Begonnene im Fleisch vollkommen machen will. Aus der Gnade fällt, Christus verliert und sich benimmt, als sei er vergeblich gestorben. Erwartet nicht, dass wir nun sagen, jetzt müsse sich aber derjenige, der jenes aufnimmt, selbst bemühen und bestreben, in allem guten Werke sich zu üben und einen so großen Wohltaten entsprechenden, dankbaren und heiligen Lebenswandel zu führen. Das ist wohl ein schöner Schein, aber im Grunde nur Gesetzeswerk, womit man nicht umgehen muss, oder man gerät unter den Fluch, in eine Wüstenei, wo weder Lust noch Mut noch Kraft zu einigem wahren Guten aus dem Antrieb der Liebe angetroffen wird, sondern nichts als Hindernisse, Erregung der sündigen Lüste, Kraft der Sünde, Unfriede und Elend und zuletzt die Verdammnis. Ich denke, der Begriff des Begrabenseins schließt auch die Vorstellung der Ruhe und das Aufhören der eigenen Wirksamkeit in sich ein, wiewohl letztere aus dem Begriff der Auferweckung mit Christus auf eine übernatürliche Weise erwächst. Genug. Der zweite Vorteil, den diejenigen erlangen, von denen in Wahrheit gesagt werden kann, indem ihr mit ihm begraben seid, besteht im Abtun und der Vernichtung des alten Menschen und was dem anklebt, der Sünde, der fleischlichen Lüste und Begierden. Auf das,
sagte der Apostel, der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Alle diese bösen und schrecklichen Dinge werden in uns abgeschafft, nicht durch Wunden, die wir ihnen selbst beibringen, sondern Kraft der Begräbnis Christi. Es ist wahr, es ist der Christen Pflicht und Beruf, so wenig Gemeinschaft mit der Sünde zu haben, als die Lebendigen mit Begrabenen, mit welchen sie keine andere Gemeinschaft haben, als etwa die, dass sie sie betrauern und verabscheuen, wie Martha dies mit ihrem begrabenen und im Leben so geliebten Bruder tat, über den sie schrie, »Herr, er stinkt schon!« Dies aber gehört ins Gesetz. Zum Evangelium aber gehört die angenehme Botschaft, dass Christus die Seinen nach und nach, jedoch in kurzer Zeit wirklich, so weit bringt, und zwar ohne Zutun des Gesetzes oder eigenen Werks, allein durch den Glauben. Wie sollte Christus diejenigen in der Sünde fortleben lassen, welche er davon erlöst und erkauft hat? Sollte der widersinnige Widerspruch möglich sein, Christus eingepflanzt sein und doch keine Früchte der Dankbarkeit bringen? Zweitens. Dies ist umso weniger möglich, da diejenigen, welche an Christus in seiner Kreuzigung, in seinem Tod und in seinem Begräbnis teilhaben, auch des neuen Lebens aus seiner Auferstehung teilhaftig werden. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir ihm auch seiner Auferstehung gleich sein. Gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Also auch über uns nicht, die wir in ihm sind. Was er aber lebt, das lebt er Gott, und durch ihn leben auch wir. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt in Gott, in Christo Jesus, unserem Herrn. Dies sind des heiligen Apostels weitere Vorstellungen von der Heiligung des Herzens, Kraft der Teilnahme an der Auferstehung Christi. Dass Christus am dritten Tag nach seinem Begräbnis von den Toten auferstanden sei, wissen wir. Wie er Macht hatte, sein Leben zu lassen, so hatte er auch Macht, es wieder zu nehmen. Er bediente sich dieser Macht und nahm es wieder. Wie hätte auch das Leben vom Tode mögen gehalten werden? Das war unmöglich. Er ward aber auch auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, welcher darin seine Macht und Gerechtigkeit erwies. Seine Macht, indem er den großen heiligen Toten lebendig machte. Seine Gerechtigkeit, indem er Jesus von einer Schuld frei erklärte, welche er vollkommen bezahlt hatte, wodurch er zugleich zeigte, dass er dem Sünder völlig versöhnt sei. Dies Letztere ist die Hauptsache. Christus verlor sein Leben nicht als natürliche Folge der Kreuzigung, wodurch er nach und nach sich verblutete und also sterben musste, sondern er verlor oder vielmehr gab sein Leben zu einem Lösegeld für viele zur Bezahlung ihrer Schuld und zur Abtragung ihrer verwirkten Strafe. Durch seine Auferweckung empfing er gleichsam die rechtskräftige Quittung vor aller Welt, dass alles bezahlt sei. Für sich selbst hatte aber der Sohn Gottes weder Verpflichtung noch Schuld, noch etwas zu büßen und zu bezahlen. Das geschah alles uns zugut. Obschon daher der Apostel hier die Redensart mit ihm nicht gebraucht, so sagt er doch an einer anderen Stelle, Gott hat uns samt ihm auferweckt. Was heißt das aber anders als Gott hat uns, die wir in Jesus Christus gerechnet werden, bei der Auferweckung Christi für ebenso schuld- und straffrei, für ebenso gerecht erklärt wie Christus selber. In dem einen Urteil waren zugleich alle diejenigen mit einbegriffen, welche durch der Apostelwort an ihn glauben würden bis ans Ende der Welt. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, sagte er. Wer's fassen und annehmen kann, der fasse es und nehme es an. Ach, dass sie ein solch Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlginge und ihren Kindern ewiglich. Dies ist das Erste. Es betrifft hauptsächlich das Gewissen, dessen Schmerzen und Wunden so alle auf die süßeste Weise heil werden können und sollen. Jedoch ist dies nicht das Ganze, sondern nun heißt es zweitens weiter: Also sollen wir in einem neuen Leben wandeln. Ihr fasst den eigentlichen Sinn dieser Worte nicht, wenn ihr sie bloß oder hauptsächlich als einen Rat, als eine Verpflichtung, als etwas Geziemendes betrachtet, wo sie dann mehr geeignet sind, euch unter den Dornstrauch des Gesetzes, als unter den Weinstock und Feigenbaum des Evangeliums zu leiten. Christus nahm vielmehr durch seine Auferstehung für uns Besitz vom geistlichen Leben, welches in Kraft, Friede, Freude und Heiligkeit besteht. Er hat uns dasselbe durch das Verdienst seines versöhnenden Todes erworben, so dass es unser rechtmäßiges Eigentum geworden ist, woran wir, die wir von Natur tot sind in Sünden, ein Gnadenrecht haben und es mit völliger Zuversicht fordern mögen, es auch endlich im vollen Maß besitzen sollen. Wir schaffen und bilden die neue, heilige Natur ebenso wenig selbst als unser ursprüngliches Verderben, sondern beide sind für uns bereitet, Teil daran zu nehmen. Durch die Vereinigung mit Christus werden wir des geistlichen Lebens teilhaftig, welches er für uns bei seiner Auferstehung in Besitz nahm, und werden dadurch tüchtig gemacht, die Früchte desselben hervorzubringen. Dies ist nun ganz fest und ausgemacht. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir und zweifeln nicht daran, dass wir, obschon tot in uns selbst, mit ihm und durch ihn leben werden. Wir halten uns dafür, dass wir Gott leben in Christus Jesus. Von aller eigenen Weisheit und Torheit, von aller eigenen Würdigkeit und Unwürdigkeit, ja, von unserem ganzen Elend den Blick wegwendend, richten wir ihn vertrauensvoll auf Christus allein, der in uns wohnen, wirken und leben will, und gelangen so auf eine friedsame und sichere Weise zu dem uns sonst unerreichbaren Ziel der Heiligkeit. Die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, wird in uns erfüllt. Von diesem gottseligen Geheimnis nun ist das Sakrament der heiligen Taufe Zeichen und Siegel. Von derselben gedenke ich, so der Herr will, in einer nächsten Hauptpredigt ausführlicher zu handeln, schweige also jetzt davon und erinnere nur an dieselbe. Ihr seid alle getauft, aber habt ihr wohl alle Christus angezogen? Ach, hättet ihr das! Ist wirklich eurem alten Menschen eine Wunde beigebracht, woran er verbluten und sterben wird? Ist wirklich das Samenkorn eines neuen, göttlichen, heiligen Lebens in euch gelegt, welches sich mit der Zeit unter den Einflüssen des lebendigen Geistes entfalten wird? Ich finde nicht Ursache nach der Kenntnis, die ich von der Gemeinde erlangt habe, die Zahl solcher Heiligen und Geliebten für unbedeutend und klein, aber sie auch nicht verhältnismäßig für groß zu halten. In eurer Konfirmation habt ihr euren Taufbund dem Scheine nach erneuert. Euer Lebenswandel steht aber damit zum Teil in grellem Widerspruch, teils in keiner Übereinstimmung. Seht aber zu, dass ihr so großer Güter nicht verlustig bleibt. Sucht sie ernstlich. Kehrt wieder, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich eure Übertretung heilen. Oh, sagt doch, solltet ihr wohl Ursache haben, von euch zu glauben, dass ihr wirklich mit Christus und nicht vielmehr mit dem Teufel vereinigt seid? Seid ihr's nicht, so seid ihr ohne Leben, tot, ohne Gerechtigkeit, gottlos und verdammt, seid Kinder des Zorns. Oh, rette sich, wer kann, flüchte, flüchte sich zu dem, der tot war, und siehe, nun lebt, und lebendig macht, welche er will. Ihr Heilsbegierigen, freut und rühmt euch eurer Taufe und der euch durch dieselbe zugeschworenen Vergebung, Rechtfertigung und Heiligung, und geht aus Glauben in Glauben, von Kraft zu Kraft, bis ihr endlich zu Gott in Zion anlandet. Amen.